Wenn ich mir den durchschnittlichen deutschen Mittelständler anschaue und dann reflektiere, wo geht das Marketingbudget hin, dann würde ich jetzt mal salopp sagen, in den Messestand und die Broschüre. Sie investieren 100% ihres Marketingbudgets, um 5% der Kunden potenziell zu konvertieren. Meine Frage ist, was ist mit den anderen 95%?
Was kann da Marke ausmachen?
Je stärker die Marke ist, umso höher ist dann auch die Preisbereitschaft für die Produkte und umso mehr wird das Unternehmen präferiert.
Marken helfen uns, eine komplexe Welt zu navigieren. Ich bin im Ausland, alles wirkt fremd und auf einmal im Regal irgendwas, was ich kenne. Vertraut halt sofort ein positives Gefühl.
Die Geschäftsführer oder CEOs Marke oft reduzieren auf das Logo, den Schriftzug und das Corporate Design. Und sie verkennen, Marke ist erstmal für alle Mitarbeiter, für die Manager zur Orientierung. Wie muss ich denken, fühlen und handeln, um die Marke wirksam umzusetzen?
Opel hat dieselbe gestützte Markenbekanntheit in Deutschland wie BMW. Bei BMW wird der Großteil der Hörer ein klares Bild haben. Opel höchstwahrscheinlich gähnende Leere. Kleines Quiz, was ist der aktuelle Opel-Slogan?
Hallo und herzlich willkommen bei Hoffnung ist keine Strategie, dem Podcast mit spannenden Strategiegeschichten von gestern, heute und morgen. Mein Name ist Christian Underwood und im Gespräch mit echten Strategiemachern wollen wir den Mythos Strategie entzaubern und aufzeigen, wie ihr mit strategischer Arbeit in diesen volatilen Zeiten gewinnen könnt. Und dafür gibt es heute nochmal eine Premiere. Ich freue mich ganz, ganz besonders zum einen über die Einladung hierher, nämlich in meine Heimatstadt, ins schöne Saarlouis im Saarland. Also daher schon mal auch emotional ein absolutes Highlight. Und wir sind heute ein bisschen sommerlich, hatten ein bisschen was von ARD-Sommerinterview heute hier. Deshalb nicht wundern, dass wir hier ein bisschen legerer heute unterwegs sind. Und ich freue mich ganz, ganz besonders, heute hier bei euch sein zu dürfen. Begrüße ganz, ganz herzlich Professor Dr. Esch und Dr. Dennis Esch.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Man hat ja so eine Bucketlist, wenn man einen Podcast macht. Wir machen das jetzt seit 4 Jahren, über 100 Folgen. Und der Name Esch stand da schon sehr lange drauf, wenn ich das sagen darf. Wenn man sich mit Strategie beschäftigt und Strategie ja auch irgendwie visibel bekommen möchte, nachher am Ende des Tages für den Kunden, weil da muss sie wirken, habe ich zumindest mal gelernt in den Büchern, dann kommt man sozusagen am Namen Esch meiner Meinung nach nicht vorbei. Habe mich selber sehr viel mit vielen der Bücher hier beschäftigt, die ich hier in der schönen Wand sehen darf, wenn ich das sagen darf. Selber ja nur eins bisher geschrieben. Und dann finde ich das immer wahnsinnig beeindruckend, weil ich weiß, wie viel Arbeit und nicht nur Hirnschmalz, sondern auch wirklich Arbeit in so einem Werk am Ende des Tages steckt. Und das ist auch einer der Anlässe, warum ich heute hier bin, nämlich 10. Auflage des, ja, meiner Meinung nach des Bestsellers und Standardwerks, wenn es um das Thema Markenführung geht. Strategie und Technik der Markenführung. Von daher haben wir gesagt, es ist Zeit, endlich einen Podcast hier zu machen bei euch. Ich freue mich sehr. Ich würde euch noch mal ganz kurz vorstellen, für diejenigen, die es nicht wissen. Ich weiß, es gibt Gäste, die muss man eigentlich nicht vorstellen, aber gebührt sich dann doch, sich ganz kurz die Zeit zu nehmen. Und wenn du erlaubst, würde ich einmal mit dem Vater beginnen. Professor Dr. Franz Rudolf Esch gilt in Deutschland als der Markenexperte oder wie viele sagen, der Markenpapst. Ich weiß nicht, wie man mit so einem Begriff gerne umgeht, aber zumindest mal liest man ihn überall. Gründer von Esch, The Brand Consultants, und sie forschen und beraten seit über 30 Jahren um das Thema Marke und Unternehmen, vom Familienbetrieb bis wirklich zum DAX-Konzern. Da fällt einem sofort die BASF ein. Ich glaube, damals der Startkunde. Wenn man so einen Kunden zum Start hat, dann geht es von 0 auf 100. Das finde ich ist sehr, sehr schön. Ich glaube, so viele Stationen, so viele Bücher, da könnten wir schon eine eigene Podcast-Folge machen, nur mit Aufzählen. Von daher würde ich das einmal ein bisschen einschränken und den Rest packen wir definitiv in die Shownotes. Und sozusagen der Sohn, Dr. Dennis Esch, Geschäftsführer hier bei Esch, The Brand Consultants, auch in der Beratung seit über 10 Jahren für Kunden international und in Deutschland zum Thema Markenstrategie, Kundenverhalten und Marketing und außerdem Marketingprofessor an der Cranfield University und somit auch immer am Puls der Zeit, wenn es um neue Dinge geht, aber auch in der Vermittlung, dass das Wissen um Marke jetzt nicht nur in ChatGPT morgen stattfindet. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. KI werden wir heute auch irgendwann vielleicht noch streichen. Mhm. Sehr gut. Aber steigen wir doch mal ein. Zwei Autoren, zwei Markenexperten, Vater, Sohn, Berater. Was war so der Impuls jetzt zu sagen, wir machen eine neue Auflage und jetzt steht da Esch drauf?
Ja, ich glaube, das war ein natürliches Ergebnis. Wir kennen uns seit Geburt an. Mhm. Wir haben ein gemeinsames Mindset, wir haben gemeinsame Interessen, wir brennen für das Thema Marke und für einen Vater kann es eigentlich nichts Schöneres geben, wenn er gemeinsam was mit seinem Sohn macht und vor allen Dingen auch Impulse erhält, neue Perspektiven sich austauschen kann und deswegen war es mir wirklich eine Freude, aber auch ein Anliegen, dass Dennis hier bei der 10. Auflage mitwirkt.
Sehr schön. Wie hat sich das angefühlt?
Es ist eine große Ehre, weil es ist für mich keine Selbstverständlichkeit. Ich meine, was mein Vater in den letzten Jahrzehnten erreicht hat, denke ich, spricht für sich. Ja, er ist ja selbst zur Marke geworden. Ja, das Buch ist zur Marke geworden. Einer der Reviews hat eigentlich nur noch von dem Esch gesprochen. Ja, ich hoffe, der Vergleich ist jetzt nicht zu vermessen, aber viele BWL-Studenten kennen, wenn es rund um Betriebswirtschaftslehre geht, haben den Wöhr gelesen. Absolut. Auch ein Saarländer.
Ja.
Aus Salö, glaube ich. Sogar. Ja. Und wer Markenführung lernt, liest den Esch. Und das war schon was Besonderes, als mein Vater mich dann gefragt hat, ob ich mit ihm an der 10. Auflage arbeiten will. Ja. Das ist natürlich auch, was man auch sagen muss, das ist den meisten gar nicht so bewusst, das erste Markenbuch tatsächlich, was es in der 10. Auflage gibt. Ja, also es ist auch ein absolutes Novum.
Weltweit.
Also wirklich, und ich finde, wenn man sich das angeschaut hat, und ich bewege mich ja auch, also im Strategiekontext, da haben wir auch schon viel Sprachverwirrung häufig, und wenn mal jemand Klarheit darüber will, was das alles bedeutet, Markenstrategie, Markenführung, Markenidentität, um einfach auch mal wirklich nicht nur, ich sag das mal, wirklich Markenbullshit zu reden, denn der findet da draußen statt, dann ist das einfach das, wo viele aber heute meiner Meinung nach nicht mehr reingeschaut haben. Und das ist ja schade.
Also erstmal danke für das Kompliment.
Absolut.
Aber wir haben ja kürzlich in der Zeit lesen können, wie die Lesebereitschaft abnimmt bei den Jüngeren, leider. Das ist zwar jetzt holzschnittartig gesagt, aber es zeichnet sich deutlich so ab, aber auch das Leseverständnis. Und das macht mir schon Sorge, weil ich glaube, gerade Manager, die Unternehmen lenken wollen und Familieninhaber, müssen sich schon mit Inhalten tiefer auseinandersetzen, um wirksam Strategien in Maßnahmen umzusetzen.
Ja, und da ist Sprache und das geschriebene Wort auch einfach, finde ich, nicht nur ein Vehikel, sondern essentiell. Ja, weil es einfach Klarheit schafft darüber, was wir eigentlich ja am Ende des Tages beeinflussen wollen. Jetzt, wenn wir dann auch mal so in die aktuelle Realität der Unternehmensführung, insbesondere auch im Mittelstand hier in Deutschland gucken. Ich habe ja jede Woche quasi neue Einblicke, die einen teilweise ja schockieren, weil einfach viele Realitäten oder Gewissheiten der Vergangenheit nicht mehr tragen heute. Viele Mittelständler schauen auf Themen wie Liquidität, Effizienz und den chinesischen Konkurrenten, der jetzt auch quasi auf fast gleichem Qualitätslevel in Deutschland dann angekommen ist, wenn er hier anliefert, aber trotzdem im Preis noch billiger. Was kann da Marke ausmachen? Einen Unterschied?
Nun, zunächst einmal glaube ich, dass der Mittelstand wirklich das Rückgrat der deutschen Wirtschaft ist. Und auch bleiben wird. Zum anderen bin ich auch überzeugt davon, dass der Mittelstand wie alle anderen Unternehmen auch lernen müssen, mit Permakrisen umzugehen. Weil die Krisenzeiten und die Ruhezeiten dazwischen, sie verkürzen sich immer mehr. Und wir müssen also lernen, mit turbulenten Entwicklungen, die wir als Unternehmer nicht beeinflussen können, zu leben. Und da muss man sich natürlich fragen, wie kann man als Mittelständler reüssieren? Und viele Mittelständler heben nicht das Potenzial ihrer Marke. Und das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem, weil die Leistung der Mittelständler sehr gut ist. Viele Kunden diese Leistung wertschätzen und ein Mittelständler, ein deutscher Mittelständler, nicht über den Preis verkaufen kann. Also muss er ein Profil suchen und dieses Profil klar vermitteln. Und je stärker die Marke ist, umso höher ist dann auch die Preisbereitschaft für die Produkte und umso mehr wird das Unternehmen präferiert. Und daran müssen die Mittelständler, glaube ich, arbeiten. Also der Fokus sollte sich nicht auf kurzfristige Maßnahmen richten, sondern darauf, wie kann man langfristig die Marke aufbauen.
Nicht jetzt sozusagen alle Aktivitäten in Marke stoppen, nur um Geld zu sparen, sondern vielleicht jetzt auch in Marke investieren, genau in diesen Zeiten?
Ja, absolut. Ich würde immer mal ganz ketzerisch fragen, wer sich nicht über Marke differenziert, über was differenzieren sie sich in letzter Konsequenz? Ja? Und ich sag mal so, deutscher Mittelstand, auch stark ingenieursgetrieben, das ist immer das beste, das vermeintlich perfekte Produkt. Was dann oft verkannt wird, ist, die meisten Kunden wollen nicht das perfekte Produkt, ja, sondern sie wollen das Produkt, was am besten zu ihren Bedürfnissen passt. Ja. Mhm. Und da sind natürlich unterschiedliche Faktoren drin. Mhm. Da ist dann Preis natürlich auch ein wichtiger Faktor, aber in letzter Konsequenz entscheiden sich Kunden meist nicht für den günstigsten Preis, sondern sie entscheiden sich für das Produkt oder die Dienstleistung, wo sie ein gutes Gefühl haben. Ja? Also es ist stark emotional getrieben und dann ist halt die Frage, wodurch wird dieses starke, dieses positive, dieses ausgeprägte Gefühl gefüttert? Und die Antwort ist Marke. Und wenn man dann jetzt mal gerade in Krisenzeiten schaut, die Grundtendenz ist immer dieselbe. Nicht nur, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, im Mittelstand, sondern eigentlich überall Unternehmen hinweg. Ja, was ist was, wo man kurzfristig Geld sparen kann? Im Marketing. Ja. Jetzt gibt es natürlich auch viele Studien, die zeigen, dass gerade Marken, die sehr gut performen, die können das eine gewisse Zeit kaschieren. Teilweise können die bis zu ein Jahr überbrücken, wo man keine explosionsartigen Verluste wahrnimmt. Aber dann nach einem Jahr
dann geht's los.
Kommt der massive Drop. Und wenn man sich halt anschaut, wie viele Unternehmen heutzutage leider geführt werden, ja, ich sag mal so deutscher Mittelstand, auch viele, viele Familienunternehmen, die machen das Gott sei Dank anders, aber wo man quartalsgetrieben ist, dann denkt man, okay, jetzt habe ich die Kosten gekürzt, es kommt nicht so viel rein, kann ich nicht so viel ausgeben. Ich balanciere die Bücher sozusagen, weil man halt auch nach 3 Monaten oder nach 6 Monaten denkt, siehst du, habe ich doch immer gesagt, ne? Das Marketingzeugs ist alles Voodoo. Da geben wir Geld aus, ohne dass es einen Effekt hat. Und jetzt haben wir das 3 oder 6 Monate gestoppt und wir sehen keinen Unterschied. Ich würde aber immer mal ein bisschen die Perspektive wechseln und auch das kann man glasklar belegen. Die Unternehmen, die gerade in der Krise investieren, gegen den Trend, sind die, die dem Wettbewerb Marktanteile wegnehmen, nicht nur kurzfristig, sondern auch nachhaltig. Das heißt, die kommen anders in den Trott, wenn die Wirtschaft wieder anzieht. Wir gehen jetzt nicht davon aus, dass wir 10 Jahre hier rumdümpeln werden. Hoffentlich, ja, also dafür bin ich auch zu optimistisch. Aber das darf man in letzter Konsequenz nicht verkennen. Wobei, ich will jetzt nicht zu viel vorgreifen, worüber wir vielleicht noch sprechen wollen, aus einer Marketingperspektive investieren viele Unternehmen und auch gerade B2B-Unternehmen, ihre Budget ist einfach falsch. Und das heißt, viel hilft nicht immer viel, sondern es ist halt auch die Frage, sind die Investitionen zielgerichtet? Ja? Gehen sie die richtigen Sachen an auf die richtige Art und Weise? Ja gut, wir sind jetzt vielleicht auch ein bisschen befangen, aber auch das kann man ziemlich gut belegen, dass Marke in letzter Konsequenz das richtige Investment.
Und auch einen Unterschied im Vertrieb macht, auch Argumente liefert und vielleicht auch ein Premium generieren kann im Preis.
Ja, auf jeden Fall. Also zunächst einmal muss man sagen, der große Management-Guru Peter Drucker hat ja nicht zu Unrecht gesagt, Marketing and Innovation make money, all the rest is cost. Also ein Mittelständler muss sich sehr wohl überlegen, ob er einer seiner Wachstumsschrauben abdreht und nicht mehr in Marketing investiert, weil das langfristig nachträglich ist. Wir wissen, dass Unternehmen, die gerade in Krisen investieren, gestärkt und besser daraus hervorgehen und auch profitabler wachsen. Das ist mal der eine Punkt. Der andere Punkt ist, auch Mittelständler müssen marktorientiert arbeiten. Viele sind ja erwachsen aus einer Produktidee, aus tollen Ingenieursleistungen und sie denken im Kern so weiter. Aber alle Forschung zeigt, dass marktorientierte Unternehmen profitabler sind und kundenzentrierte Unternehmen profitabler sind. Also muss es den Unternehmen gelingen, ihre Leistung mit den Kundenbedürfnissen zu verknüpfen, um diese besser zu erfüllen. Und ich glaube, das ist ein riesiges Thema, das man auch entsprechend angehen muss. Ne? Und das wäre für mich erstmal die Prämisse für grundlegendes Handeln. Ne?
Wenn ich jetzt so im Strategieprozess bin, ist das erste Modul in unserem Strategy Frame das Thema Kunden und Kundenbedürfnisse. Viele schaffen es noch nicht mal aufzuschreiben, in welchen Kundensegmenten sie überhaupt unterwegs sind und was da der Unterschied ist. Und im Zweifel noch nicht mal die Bedürfnisse wirklich zu kennen und da auch keine valide Grundlage zu haben. Und dann sind wir ja eigentlich bei einem ureigensten Marketing-Thema, den Markt auch zu verstehen, den Kunden zu verstehen. Und du hast eben schon gesagt, ja, das Marketing-Ding wird dann vielleicht das Budget falsch allokiert für die falschen Themen, eher für, also weniger für die strategischen, weniger für die Substanz an Marke, sondern mehr für das, ich sag mal, Social Media Bling Bling. Ist das das, was ihr auch so da draußen vorfindet?
Ich sag mal so, wenn ich mir den durchschnittlichen deutschen Mittelständler anschaue und dann reflektiere, wo geht das Marketingbudget hin, dann würde ich jetzt mal salopp sagen, in den Messestand und die Broschüre.
Definitiv, ja.
Das heißt, Marketing ist eigentlich, ohne dass das jetzt zu hart klingen soll, verkommen zum Adjutanten des Vertriebs. Ist eigentlich da, um Leads zu generieren durch sehr spezifische Aktivitäten. Mhm. Ja, was dabei absolut problematisch ist, wenn man sich mal anschaut, da geht's bei all den Maßnahmen geht's eigentlich um eine Konvertierung, ja, um eine ziemlich zeitnahe Konvertierung. Konvertierung funktioniert aber nur bei den Kunden, die, wie wir das geläufig nennen, im Marketing in-Market sind. Ja, das heißt, die Leute, die wirklich zeitnah sagen, das steht bei uns an, das Investment. Ja, das sind im Schnitt 5%. Ja, das heißt, sie investieren 100% ihres Marketingbudgets, um 5% der Kunden potenziell zu konvertieren. Mhm. Meine Frage ist, was ist mit den anderen 95% der Kunden? Ja? Und da ist halt die Frage, die kriegt man nicht unbedingt in dem Moment, wo sie sagen, jetzt bin ich bereit zu kaufen, zu investieren, sondern die muss man viel früher bekommen. Mhm. Ja? Und das ist das, wo Marke ansetzt. Ich weiß, ich gehe davon aus, sie waren auch schon mal auf einer Messe.
Ja, ja.
Ja, leider. Ich gehe auch davon aus, dass ein Großteil der Zuhörer schon mal auf einer Messe war. Das heißt, ich sage jetzt nichts Neues, wenn ich sage, Messen sind absolut erschlagend. Ja. Also das Angebot, was man sich anschauen kann, übersteigt massiv die Zeit, die man hat. Mhm. Ja? Ist die Frage, zu welchem Stand kommen denn die Leute? Mhm. Ja. Ja gut, jetzt kann man viel Geld ausgeben für Bling Bling, ja, tolle Giveaways und so weiter, dann kommen die Leute vielleicht auch mal vorbei. Aber viel wichtiger ist ja eigentlich, dass sie auf dieser Liste stehen, die Leute haben, was sie sich anschauen wollen, bevor sie dahin kommen. Mhm. Und dafür müssen sie Präsenz im Kopf haben, sie müssen sich da eigentlich gut eingenistet haben. Mhm. Und das ist das, wo Marke angreift, ja? Mhm. Dass sie nämlich diese 95%, die out of market sind, früh bearbeiten, dass sie ganz oben auf der Liste stehen, wenn es um eine Entscheidung geht, also Bekanntheit haben, hohe Mental Availability oder im besten Fall der Einzige sind, der da stehen.
Also mein Sohn hat schon unglaublich viele wichtige Themen auf den Tisch gebracht. Aber wenn ich jetzt mal so die Fieberkurve im Marketing betrachte, dann merkt man, die Marketingbudgets werden oft in solchen Zeiten radikal gekürzt. Es kommen Anforderungen vom Vertrieb an das Marketing, dass man in kurzfristige Maßnahmen investiert, was kontraproduktiv ist, weil es langfristig nicht zum Erfolg oder zu mehr Wachstum führt. Das ist erwiesen. Die Marketingleute werden Erfüllungsgehilfen für den Vertrieb. Sie können nicht mehr langfristig denken. Und das alles führt dazu, dass die Investments in den Unternehmen fehlgesteuert sind. Mhm. Also wenn 95% der Kunden tatsächlich nicht in einer Kaufentscheidung sind, muss man sie prägen. Mhm. Sonst merkt man spätestens auf der Messe, denn dann kommt keiner zu der Messe, weil niemand das Unternehmen kennt. Mhm. Ich kann nur eine Geschichte von meinem Vater erzählen, die für mich prägend war. Mhm. Mein Vater war ein sehr guter Vertriebsmann. Er hat für eine tolle Marke in einer Branche gearbeitet, als Vertriebsleiter und bekam dann ein Angebot, die Geschäftsführung Vertrieb eines amerikanischen Unternehmens zu übernehmen. Mhm. Das hat er mit Begeisterung gemacht. Und nach den ersten Gesprächen hat er gemerkt, wie schwer es wird, diese Marke an den Mann zu bringen. Mhm. Er hat keiner gekannt. Okay. Er war bestens vernetzt in der Branche. Er hat alle Türen öffnen können. Mhm. Aber nur wenige wollten dann auch wirklich diese Marke kaufen. Also die Marke ist Vorverkäufer. Das ist ein Gut, ein immaterielles Gut. Und dessen muss man sich bewusst sein. Und so ist sie zu steuern. Und jetzt kommt mein Punkt, weil man könnte ja sagen, die armen Marketingleute können daran nichts ändern. Mhm. Aber wenn sie sich darauf reduzieren lassen, nur noch Kommunikation zu machen oder zuzuarbeiten für den Vertrieb, dann müssen sie sich auch fragen, welche Schuld trage ich daran? Wenn sie es nicht schaffen, den Wert der Markenführung auch überzeugend darzulegen, dann darf man sich nicht wundern, wenn man irgendwann nicht mehr im Driver's Seat ist. Mhm. Und ich glaube, daran müssen nicht nur die Unternehmen arbeiten, sondern auch die Marketeers. Weil wir beobachten, Sie sprachen eben Social Media an, dass natürlich auch gerade Marketingleute immer begeistert auf der Suche nach Neuem sind und dass sie vor allen Dingen das Neue ausprobieren, weil alle es tun. Mhm. Ob das für das Unternehmen sinnvoll ist, ob es die Marke stärkt, Wachstum bringt, das ist dann, ich will nicht sagen, erstmal egal, aber es macht Spaß, sich darin zu tummeln. Und ich glaube, das ist der falsche Weg.
Und dann sind wir quasi ja auch, ne? Also wir kommen von der Kommunikation, oder ich sage es immer so, den bunten Bildchen. Ne? Für viele ist das bunte Bildchen das Logo, die Marke, dann in der Abstraktion. Aber es fehlt häufig ja auch dann in der Grundlagenbeschäftigung. Vielleicht sogar in den Wissen, in den Skills, in den Marketingabteilungen, also insbesondere, wenn wir jetzt in den Mittelstand schauen. Und ist und da gibt es häufig ja gar keinen CMO, das ist ja vielleicht noch ein Marketingleiter. Wenn wir Glück haben, haben wir den vielleicht noch. Aber meistens hängt es dann schon unterm Vertrieb. Aber ist Markenführung dann insbesondere nicht im Familienunternehmen und im Mittelstand auch wirklich Chefsache?
Also Markenführung sollte immer Chefsache sein. Nur der Chef kann nicht die Marke in allen Bereichen steuern, sondern da müssen auch die Manager und Mitarbeiter mitziehen und wissen, woran sie arbeiten. Das Problem, was ich sehe, ist, dass in vielen Unternehmen, nicht nur im Mittelstand, die Geschäftsführer oder CEOs Marke oft reduzieren auf das Logo, den Schriftzug und das Corporate Design. Also wir haben tatsächlich schon Kunden gehabt, die auf uns zukamen, weil sie der Meinung waren, dass ihre Visitenkarte durch Unternehmensaufkäufe jetzt so unordentlich wirkt, dass man daran arbeiten muss. Okay. Also da wird am Ergebnis gearbeitet, an der Wirkung und nicht an der Ursache. Und wir stellen auch immer wieder fest, dass selbst CEOs von DAX-Konzernen ein eingeschränktes Verständnis von Marke haben, aber gleichermaßen stolz die Markenwerte der Marke verkündigen. Mhm. Nur die Markenwerte der Marke kommen natürlich nicht durch das Logo alleine. Denn es gibt so viele Unternehmen, die tolle Logos haben, aber nur wenige sind bekannt und haben einen starken Image und werden präferiert. Sondern es hängt von den Produkten und Services ab, von den Mitarbeitern, von der Begleitung der Kunden auf der Kundenreise, der markenkonformen Umsetzung, all dieser Merkmale und der Einlösung eines Markenversprechens. Hier geht es also im Kern um Inhalte, die für die Marke stehen und die für die Kunden wichtig ist. Und ich glaube, das wird leider allzu oft übersehen und dann wird die Marke beschränkt und die für die Marke verantwortlich sind, wenn es denn solche Leute im Unternehmen gibt, werden auch darauf beschränkt, ein schönes Corporate Design zu machen und bunte Bilder. Bunte Bilder haben mit Marke nichts zu tun.
Wenn ich oder wir häufig zu den Kunden kommen oder wenn die zu uns kommen, das ist das Schöne, häufig kommen die ja auch zu uns, dann ist da meistens keine Strategie vorhanden. Also es gibt eigentlich nichts, weil es gab einen Unternehmer, der hat das geführt, der kannte den Markt, die Wettbewerber, der hatte das quasi im Bauchgefühl und hat das am Wochenende entschieden. Wie ist das mit den markenstrategischen Inhalten, wenn ihr irgendwo aufschlagt?
Ich sag mal so, also in vielen Unternehmen deckt sich das mit unserer Wahrnehmung, was Marke angeht. Also wir haben auch schon tatsächlich viele tolle, große Unternehmen begleitet, die Jahrzehnte uns vielleicht auch nicht immer ganz klar, dass das ganz positiv navigiert haben, ohne eine klare Markenstrategie zu haben, die aber alle früher oder später an denselben Punkt kommen, dass sie merken, irgendwie funktioniert es nicht mehr richtig. Ja, das hat dann mit Komplexität zu tun. Das heißt, man hat meist durch Akquisition sein Markenportfolio so aufgebläht, dass man sich so quasi gegenseitig ein bisschen im Weg steht, dass dann Marke, ja, Marke ist Logo, Marke ist die Broschüre, Aber dass es nicht wirklich aktiv gesteuert wird. Und was wir in letzter Konsequenz immer sagen, Markenbekanntheit ist notwendig, aber nicht ausreichend. Mhm. Ja? Tolles Beispiel dafür ist Opel. Ja? Opel hat dieselbe gestützte Markenbekanntheit in Deutschland wie BMW. So, jetzt sage ich Opel und BMW. Bei BMW wird, und das kann ich mit Studien belegen, der Großteil der Hörer und auch Zuschauer ein klares Bild haben. Ja, Sportlichkeit, Dynamik, Freude am Fahren.
Absolut.
Derselbe Slogan seit nunmehr fast 60 Jahren. Mhm. Haben ihn genau einmal umgestellt. Das hieß früher aus Freude am Fahren. Mhm. Und dann nach 3-4 Jahren haben sie es ausgestrichen. Opel, höchstwahrscheinlich gähnende Leere. Kleines Quiz, was ist der aktuelle Opel-Slogan?
Tina Müller hatte irgendwann mal Umparken im Kopf als Kampagne, glaube
ja,
ich.
Ja, das war Kampagne, kein Slogan. Kampagne.
Zwischenzeitlich war sie schon bei Douglas und jetzt ist sie bei Veleda. Ne? Ja.
Die Konsistenz und Nachhaltigkeit ist dann überschaubar. Das ist richtig. Also ich habe nur schon überlegt, kenne ich überhaupt noch ein Produkt? Und ich glaube, ich kenne noch den Opel Mokka. Das ist wirklich noch ein echtes Auto. Aber ich muss zugeben, mein Vater hatte früher Manta. Also das ist das, was ich noch mit Opel verbinde. Ja.
Das war auch ein Auto.
Oder GT.
Ja, ja. Da ist das Problem. Ja, das heißt, da ist nichts Aktuelles mehr. Mhm. Es ist keine Klarheit im Kopf. Mhm. Ja, und letzten Endes, the future is everyone's, übrigens, ist der aktuelle Opel-Slogan. Ich glaube, es ist der 17. Okay. Slogan seit Anfang der 70er Jahre. Das ist halt das Problem. Ja, Marken helfen uns, eine komplexe Welt zu navigieren, indem sie uns das Leben erleichtern. Ja. Das heißt, ich sehe eine Marke im Supermarkt zum Beispiel, ich bin im Ausland, alles wirkt fremd und auf einmal im Regal irgendwas, was ich kenne, vertraut halt sofort ein positives Gefühl. Ja? Ich muss mir jetzt nicht mehr x mögliche Verpackungen anschauen und irgendwie zu verstehen, vielleicht auch in einer Sprache, die mir nicht geläufig ist, was ist da gut, was ist da schlecht, was passt zu meinen Präferenzen, sondern ich sehe das, was ich kenne, was für mich bedeutsam ist. Ja? Und das ist halt, das ist das Tolle an Marken, ja, dass sie uns das Leben vereinfachen, weil auch wenn gerade im B2B-Bereich, und da muss ich schmunzeln, weil wir immer diesen Mythos haben, wir wären rational im B2B. Wir sind alles nur nicht rational im B2B-Bereich. Da wird auch die KI nichts dran ändern, weil am Ende sitzt in letzter Konsequenz immer noch ein Mensch, der entscheidet. Und der Mensch ist getrieben durch seine Gefühle und Emotionen. Ja, da kann das Specification Sheet noch 10-mal sagen, dass das eine genauso gut ist wie das andere und es kostet 5% weniger. Ja, und deswegen, Marke entwickelt eine unglaubliche Wirkung, aber eben nur, wenn sie nicht nur bekannt ist, sondern wenn sie ein klares Image hat, klare Assoziationen für sich eingenommen hat, positiv, konsistent, in gewissem Maße einzigartig. Und wenn jemand sagt, ich schließe die Augen, ich höre die Marke, ich habe sofort ein Bild vor mir.
Aber wenn man noch mal zurück zu Ihrer Ausgangsfrage geht. Ja. Ne? Also wir haben so viele Kontakte zu Familienunternehmen und den Unternehmern, auch den Gründern. Und ich schaue mit Respekt auf deren Leistung und stelle immer und immer wieder fest, dass viele Unternehmen erfolgreich sein können, selbst wenn sie nicht lehrbuchartig vorgehen. Mhm. Oft hängt das dann an der Person, die das Unternehmen gegründet hat und führt. Die Frage ist nur, was ist, wenn der Unternehmer an die nächste Generation übergibt? Mhm. Haben die das genauso im Blut? Machen die das genauso intuitiv? Haben sie das gleiche Gespür für den Markt? Oder eben nicht. Und ich glaube, da sollten Unternehmer nach vorne denken. Und ich nehme da als extrem positives Beispiel Reinhold Wirth. Reinhold Wirth hat ein Gespür für Verkauf und Kunden und für Opportunitäten wie kaum ein anderer Mensch. Trotzdem hat er im Zeitablauf ein Gerüst gebildet. Trotzdem hat er sich mit Strategien auseinandergesetzt. Trotzdem haben wir für Wirth, und die Marke ist wirklich überall bekannt, bei allen Handwerkern bekannt, bei vielen Unternehmen, eine Markenstrategie entwickelt auf Wunsch seiner Tochter Bettina und haben Mission, Vision und Unternehmensgrundsätze und daraus abgeleitet die Strategie entwickelt, weil man gesagt hat, das, was der Vater im Kopf hat, muss überführt werden auf ein Papier, das verbindlich ist für alle. Und ich glaube, das ist genau das richtige und vorausschauende Vorgehen. Handelt er trotzdem hier und da spontan? Selbst jetzt im hohen Alter wird er das machen. Ich erinnere damals noch, damals hat er allen Verkäufern, die wurden zwischendrin mal in Außendienstmitarbeiter umgenannt oder Verkaufsberater, das hat er gestrichen, weil er gesagt hat, sie sollen verkaufen, die Notebooks weggenommen, weil er gesagt hat, die gucken nur noch ins Notebook und nicht auf den Kunden. Sie verlieren den Kunden aus dem Auge. Das ist genau richtig. Aber wenn man das irgendwann einmal festhält und wirklich festzurrt, was sind eigentlich die Fundamente der Marke? Was ist eigentlich das Wichtige, was wir den Kunden vermitteln wollen? Dann hilft das natürlich auch allen Mitarbeitern und den Managern danach zu handeln. Und dann wird das Ganze erst recht stark. Und das ist das Thema, das sollten sich, glaube ich, viele, viele Mittelständler zu Herzen nehmen.
Ja, absolut. Und es gibt Orientierung. Es gibt Orientierung nach innen. Und nur wenn die Orientierung innen und Klarheit da ist, kann sie auch außen entstehen. Sonst haben wir den Übertrag. Insbesondere, wenn wir dann ja schon in Unternehmensgrößen wie der Wirt-Gruppe sprechen. Aber ich kann das auch von kleineren Unternehmen sagen. Grüße in Westerwald an EWM zum Beispiel, der Marke für Schweißen. Ne, also Susanne, was sie da mit der Familie auch in die nächsten Generationen getragen hat, ist einfach, also es gibt keinen Schweißer, der diese Marke weltweit nicht kennt. Ne, das ist.
Aber das ist ein wichtiger Punkt. Also ich glaube, die meisten denken, Marke ist etwas nach außen. Und sie verkennen, Marke ist erstmal etwas für alle Mitarbeiter, für die Manager zur Orientierung. Was kann ich tun? Was kann ich machen? Wie muss ich denken, fühlen und handeln, um die Marke wirksam umzusetzen? Wenn die Mitarbeiter innen kein Commitment zur Marke haben, sich nicht für die Marke engagieren, gegen die Marke handeln, dann kann außen auch kein klares Bild entstehen. Und ein Thema, was für den Mittelstand aus meiner Sicht immer wichtiger wird, das ist ein zentraler Wachstumsbegrenzer. Wie bekommen wir gute Leute, die zu uns passen? Und da haben gerade Mittelständler viel zu bieten, weil sie eine tolle Kultur haben, eine gelebte Kultur, weil man dort etwas erreichen kann. Nur sie machen die Vorzüge nicht richtig deutlich, zum Beispiel im Employer Branding. Und dann darf man sich nicht wundern, dass man irgendwann zur letzten Instanz wird, wo sich Leute nur noch dann bewerben, wenn sie überall Absagen bekommen. Und ich glaube, es ist ein Thema, das sollte der Mittelstand viel mehr im Auge haben.
Absolut. Und dafür brauchst du Substanz, dafür brauchst du Grundlage. Deshalb finde ich gut, dass sozusagen die Basis hier dann auch nochmal im Buch gelegt werden wird. Und dann sind wir so ein bisschen bei Trendthemen. Also der Trend, auch aus meiner Perspektive, geht eigentlich wieder zur Substanz. Wieder die Basis eigentlich zu schaffen, wohingegen, wenn ich auch ins Bücherregal schaue, ne, wir haben so Themen Behavioral Branding, auch Employer Branding, es sind ja alles super wichtige Themen, die uns da draußen umtreiben, aber ohne die Basis, ohne das Fundament, ohne die Substanz, in der Markenführung wie in der Strategie und ohne Strategie wird es auch in der Markenführung schwierig, ne? Also das haben wir dann auch das Problem, deshalb, ihr geht ja auch weiter, ihr geht ins Leitbild, ne? Also ihr füllt auch den Raum, der da nicht gefüllt ist, das finde ich sehr, sehr gut. Aber was sehen wir noch an Trends aktuell oder was begegnet euch noch, also neben den, ne, dem falsch abbiegen in Social Media Kanäle vielleicht und das Fundament vergessen, was ist so the next big thing?
Ja gut. Kein Gespräch, ohne dass man nicht mal kurz über KI spricht.
Ja.
Ja. Im Marketing natürlich in aller Munde. Mhm. Ja, weil die KI, auch wenn man wirklich Größen im Markt wie Sir Martin Sorrell zuhört, der in Cannes sitzt und sagt, ja, Agenturen in ihrer aktuellen Form wird es in ein paar Jahren nicht mehr geben.
Mark Zuckerberg hat sie auch schon abgeschafft.
Ja, ne? ja, gut, der hat da natürlich auch ein großes Eigeninteresse, also massiven Respekt vor dem Lebenswerk von Sir Martin, aber da würde ich einfach sagen, da habe ich eine leicht andere Perspektive darauf. Und das beginnt damit, wenn man sich mal überlegt, woher kommen denn die Antworten der KI? Ja? KI wird trainiert auf Daten und die KI überlegt sich immer, was ist denn die beste Antwort basierend auf dem Durchschnitt der Trainingsdaten? Mhm. Ja? So, und Durchschnitt ist Mittelmaß. Das ist einfach so. Im Marketing, ja, da gibt es, wird viel gemacht. Vieles ist schlecht, vieles ist passabel. Weniges ist wirklich gut, wirklich wirksam. Ja? Und deswegen würde ich sagen, das muss man vorsichtig sein. Ja? Also ich denke, die KI macht jemanden, der keine Ahnung hat, bringt es ja an einen Punkt, dass man vielleicht eine kurze Weile überspielen kann, dass man keine Ahnung hat. Aber es wird uns nicht in der Art und Weise ersetzen, Agenturen und so weiter, wie das aktuell angeteasert wird. Ja, ich denke, es wird Teil des Werkzeugkastens.
Ja.
Ja? Und es gibt ja auch viele Studien, die zeigen, dass es gibt eine intelligente und eine problematische Art, KI zu nutzen. Die problematische Art ist, ich lasse die KI meine Arbeit machen.
Mhm.
Die intelligente Art ist, ich habe unglaubliche Fachexpertise, ich lasse mich punktuell challengen.
Mhm.
Ja? Und das sind halt Sachen, das muss man einfach im Hinterkopf behalten. Und mein aktuelles Lieblingsnegativbeispiel ist die Kombination aus Programmatic Advertising und der Nutzung von KI, die wir in vielerlei Hinsicht sehen. Meine Endgeräte sind auf Englisch.
Mhm.
Ja, weil ich sage immer, ich bin Kind des englischen Systems, ich denke auf Englisch, rückübersetze ins Deutsche. Ja, dann denkt sich unter anderem Lidl, Bauhaus und leider auch andere, viele andere große deutsche Marken, die merken, mein Gerät ist auf Englisch und dann wird die Werbung ausgespielt, Programmatic Advertising, der Algorithmus entscheidet, dass mir diese Werbung ausgespielt wird. Ich habe aktuell keinen Bedarf für Bauhaus, also an die Bauhaus-Entscheider, sie verschwenden jeden Cent aktuell.
Im Saarland braucht man das nicht, da kennt man sowieso immer jemanden, der was organisieren kann. Ne?
Der muss aber das ist das sein. Ein
That's
und,
true.
Und das wirklich Schlimme ist, ich kriege diese Werbung mit KI automatisch übersetzt ausgespielt auf YouTube. Ja, und bei Lidl ist das immer ganz toll und da merkt man auch, KI, die Trainingsdaten auch viel Stereotyp, viel Klischee, weil Lidl lohnt sich, wird übersetzt in Lidl is worth it und was dann ganz toll ist, dahinter kommt immer ein Ja, Lidl is worth it. Ja, gut, jetzt habe ich viel Zeit im angelsächsischen Raum verbracht und ich weiß, das ist so eine ausländische Assoziation, einfach dieses Ja. Ja, das wird hinterhergeschoben, wenn man sich den deutschen Clip anschaut, da ist kein Ja.
Mhm.
Ja, und da macht sich jemand einfach vermeintlich die Arbeit leicht, ja, lässt zwei Algorithmen entscheiden, was passiert, mit meines Erachtens einem fatalen Ergebnis.
Mhm.
Ja, und auch wenn wir das jetzt mal wieder auf den Mittelstand beziehen und dann, die paar Leute im Marketing, die wir haben, die brauchen wir ja eigentlich gar nicht mehr. Die KI macht die Broschüre und so weiter. Sind wir wieder bei dem Grundproblem, was wir eben schon besprochen haben. Ja?
Mhm.
Dass da Marketing und Marke falsch gedacht wird. Ja? Da wird Marketing und Marke gleichgesetzt mit einer taktischen Umsetzung. Ja? Das heißt, das, was ganz am Ende eines sauberen Prozesses passiert, wo man sich erstmal anschaut, was ist unser Kontext, unser Markt, unser Kunden, unsere Wettbewerber, die Analyse. Ja, wir haben über Segmentierung zum Beispiel gesprochen. Dann überlegt, was ist die Strategie, was soll denn eigentlich rüberkommen, was wollen wir erreichen, wie erreichen wir es? Und dann, erst dann, gehen wir an die taktische Umsetzung. Ja, tanzen jetzt unsere Mitarbeiter auf TikTok-Videos um unsere Maschinen, ja, weil das vermeintlich absatzsteigernd wirkt oder was auch immer gerade im Trend ist.
Die Frage ist hochspannend, weil wir haben ja so Themen, das nenne ich so Blasen, als Spielwiese für Marketeers.
Mhm.
Metaverse war eine Blase, ein Jahr haben alle drüber gesprochen, heute kräht kein Hahn mehr danach.
Mhm.
Haltung ist so ein Thema, ne? Jeder möchte plötzlich Haltung zeigen und so weiter. Und Nivea sagt dann auch, wir zeigen Haltung und wir sind auch von bestimmten Szenen, queeren LGBTQ natürlich unterstützen das und als hätten sie ein Problem gehabt, dass diese Kundschaft vorher nicht gekauft hätte.
Mhm.
Oder als hätte sie geglaubt, Nivea würde sie ausschließen. Das ist doch Nonsens. Ne?
Mhm.
KI ist kein solches Thema. KI wird schon die Zukunft verändern. Aber KI ersetzt das Denken nicht. Ich glaube, das ist der wichtige Punkt.
Mhm.
Ne? Wenn alle Unternehmen gleichermaßen KI einsetzen, es ist ein Instrument, wie wird man dann besser? Durch das Denken. Und da sehe ich persönlich ein großes Problem. Wir sprachen eben darüber, die Leute lesen immer weniger.
Mhm.
Sie setzen sich immer weniger in der Tiefe mit Sachverhalten auseinander. viele junge Menschen, wir haben hier Bewerber gehabt, bei Bewerbungsgesprächen, die sollten sagen, wie viel Höschenwindel pro Jahr in Schweden verkauft werden. Die waren nicht in der Lage, das intellektuell zu lösen, weil sie gesagt haben, ich kann das doch googeln oder KI kann mich dabei unterstützen, wie ich das abschätzen kann und so weiter. Mhm. Es gibt doch Hilfen. Und da sehe ich das Problem. Mhm. Und wir hatten selbst hier einen Fall, haben wir einen Glossar-Beitrag für unsere Webseite zur Markenbekanntheit geschrieben.
Okay.
Und ein junger Mitarbeiter von uns, super intelligent, total motiviert, kennt sich in dem Thema tief aus. Dem habe ich gesagt, oh, guck doch mal, was auch Google draus macht. Mhm. Und dann bringt er mir einen Beitrag und dann sage ich, der Beitrag ist nicht schlecht, aber er ist nicht vollständig. Da sagt er, da fehlt die wichtigste Aussage drin, nämlich es gibt Marken, die haben exklusive Markenbekanntheit. Mhm. Keiner spricht ja von Höschenwindeln, jeder sagt Pampers, auch wenn er was anderes kauft.
Ne? Absolut.
Und dann war er betroffen, weil ihm der Fehler passiert ist. Ne? Mhm. Und ich glaube, das ist halt die große Gefahr, sich auf die KI zu verlassen, sie als Instrument zu benutzen, als Sparringspartner, vielleicht auch nochmal eine andere Perspektive zu bekommen, sie auch im Bereich der Marktforschung oder des Screenings einzusetzen, hervorragend. Mhm. Vielleicht auch, um neue Ideen zur Umsetzung von Kampagnen zu bekommen, kann das ein hervorragender Sparringspartner sein. Mhm. Nur das System ist nur so intelligent, wie der Prompt intelligent ist.
Und derjenige, der vorm Rechner sitzt.
Und der Prompt wird vom Menschen geschrieben. Ne? Ja. Das muss man auch wissen. Ne?
Absolut, absolut. Also zahlt ganz gut ein. Und für alle, die Folge noch nicht gehört haben mit Frank Dopeide, die bei uns erschienen ist, Human Unlimited, er hat da auch nochmal eine schöne Ausführung. Also verlinken wir auch nochmal in den Shownotes. Aber also, wir haben ja auch eine eigene Strategie-KI und dann kriegen wir auch häufig so Anfragen und die Erwartungshaltung ist plötzlich, und da sitzt Top-Management, dass die jetzt einen Knopf haben, auf den sie draufdrücken, wo ihre fertige Strategie rauskommt und dass sie keinen Aufwand mehr betreiben müssen und auch nicht drüber nachdenken und es auch nicht hinterfragen. Und das ist wirklich die Gefahr, die man, und da nehme ich mich nicht aus, ne, in der Geschwindigkeit da draußen, man schnell was reinwirft, es einfach mit und uns nicht mehr sauber reflektiert.
Das wird aber auch suggeriert, ne? Und vor allen Dingen resultiert das wahrscheinlich auch aus einem Denken, wo die Unternehmer gerne sagen, wenn man irgendwo antritt, um sich vorzustellen, haben Sie schon mal Unternehmen aus unserer Branche,
der Klassiker,
beraten, die so sind wie wir, ne? Das war übrigens eine Frage, die mir bei BASF gestellt wurde. Mhm. Und ich habe dann gesagt, nennen Sie mir mal ein Unternehmen weltweit, das so ist wie Sie, dass die Idee des Verbunds so implementiert hat, dass selbst Amerikaner von Verbund sprechen, also Verbundproduktionen, Verbundstandorten. Und dann haben sie gesagt, sie haben recht, da gibt es kein Unternehmen. Keine zwei Unternehmen sind gleich. Dessen muss man sich bewusst sein. So, und bei der KI wird suggeriert, dass die KI alles lösen kann. Mhm. Also ich habe in den 80er Jahren noch Expertensysteme entwickelt.
Ja.
Da hat man stumpf Regeln eingegeben, ein Framework entwickelt und dann kamen dann entweder richtige oder falsche Antworten raus, solange bis man es optimiert hatte. Ne? Heute kann die KI tatsächlich aus Input selber etwas entwickeln und das weiterführen, als es Menschen bisher gedacht haben. Mhm. Das zeigt sich ja in den Strategiespielen und in vielen anderen Bereichen. Deswegen wird ja KI auch dort eingesetzt, wo man vielleicht auch neue Lösungen sucht, in der Chemie, in der Physik und so weiter, weil dort einfach Verknüpfungen entstehen, an die Menschen noch nicht gedacht haben. Bei Unternehmen ist das ein bisschen anders, ne? Weil jedes Unternehmen eine eigene Grundlage hat. Und deswegen glaube ich, deswegen KI ersetzt das Denken nicht, ne? Dass eine Strategie nur dann sinnvoll ableitbar ist, wenn man weiß, wie man KI wirksam einsetzt und wenn man am Ende des Tages auch selber sozusagen die letzten Stellschrauben dreht. Ne?
Ganz wichtig, denn die KI muss auch keine Insolvenz anmelden, sondern es muss am Ende der Manager tun.
Ja, ich sag mal, das ist der Unterschied zwischen den bei Familienunternehmen, zwischen Managern und Unternehmern. Unternehmer haben Skin in the Game. Die geben ihr eigenes Geld aus. Ne? Also Schremp hat nicht interessiert, was mit Daimler Chrysler passiert, meines Erachtens. Ne? Hat ja immer über Bullshit Castle gesprochen, hat seine Hochzeit im Himmel mit Chrysler in den Himmel gehoben. hat sein Gehalt angehoben, also er hat seine Person vor das Unternehmen gestellt, mhm, ne, und hat nichts bewirkt. Aber die Marke hat es überlebt. Das ist auch ganz spannend. Ne? Mhm. Also die Marke ist schon sehr robust, wenn sie stark ist. Ne?
Und dann sind wir quasi schon ja jetzt so ein bisschen am Ende. Ist ein schöner Übergang eigentlich. Die Marke überlebt. Und jetzt haben wir hier ja auch ein Generationenthema. Und wenn wir jetzt vielleicht davon sprechen, wenn wir in 10 Jahren vielleicht nochmal sprechen, was soll dann über die Marke Esch gesagt werden?
Die erste Wahl, wenn es um Marke geht, würde ich sagen, ja, weil ich denke, wir haben auch, wenn wir uns jetzt mal die Gründungsgeschichte anschauen, schon eine einzigartige Identität, ja? Also die einzige spezialisierte Markenberatung, die wirklich universitäre Wurzeln hat. Mhm. Ich sag, wenn wir uns vorstellen, originär mal ein Universitäts-Spin-off gewesen, ja, und ich denke, dass sich das in vielerlei Hinsicht ausdruckt, ja, wie wir strukturiert an Probleme rangehen, dass wir fundiert und datengetrieben arbeiten, dass wir wirklich saubere Prozesse haben, um die unterschiedlichsten Probleme für unsere Kunden anzugehen und dass wir, so hoffe ich, doch eine unglaubliche Tiefe haben, was die Fachexpertise angeht. Und das ist auch das, was uns regelmäßig von unseren Kunden gespielt wird, die dann gesagt haben, jemand anders im Haus, und dann irgendwann kam keine Antwort mehr, ja, auf unsere Fragen. Und ich sage immer so, Antworten bis zur letzten Frage. Mhm. Ja, ich denke, das ist eine der Sachen, die uns ausmacht. Und ich denke, das können wir noch stärker in den Markt tragen. Aber ich denke nicht, dass sich daran grundsätzlich etwas ändern sollte. Wir können da noch ein bisschen verstärker dranhauen.
Genau, ja, haben wir heute hier zum Beispiel einen. Das war ganz gut.
Wir sind gerade in der CD-Umstellung. Das heißt, wir wollen da auch noch mal, oder wir werden da eine große Schippe drauflegen, dass das einfach auch noch griffiger wird und nach außen vielleicht noch besser rüberkommt, wie wir denn so sind. Nicht nur, dass wir kompetent sind, sondern dass wir auch menschlich sind, dass man mit uns hoffentlich gerne arbeitet und dass Kunden sagen, wenn es darum geht, dass sie ihre Marken erfolgreicher machen wollen, dass sie den Wachstumshebel, den sie im Unternehmen haben, wirklich nutzen wollen, wenn sie ihre Marken bestmöglich monetarisieren wollen, Anruf Esch. So, das wäre mein Wunsch, mein Ziel.
Passt das?
Passt perfekt. Wir sehen uns als Wegbereiter für Marken. Unser Antrieb ist es, wirklich Marken erfolgreicher zu machen. Mhm. Was wir machen, machen wir aus tiefer innerer Überzeugung. Als Menschen, als Unternehmer sagen wir, was wir tun. Wir tun, was wir sagen. Wir reden in Unternehmen Klartext. Wir kommen nicht mit schönen Bildchen, sind nicht die großen Entertainer. Wir reden den Managern nicht nach dem Maul. Wir sind manchmal auch unbequem. Wir sind dann mit einem Ergebnis zufrieden, wenn wir zufrieden sind. Ich glaube, viele Unternehmen sind viel zu früh zufrieden mit mittelmäßigen Ergebnissen. Ja. Und das wollen wir verändern. Und deswegen sagen wir, wir wollen A, die Referenz für Marke sein und B, in dem Sinne erste Wahl, wirklich in den Köpfen der Kunden, indem sie sagen, wenn wir ein Thema zur Marke haben, dann kommen wir an Esch nicht vorbei. Die müssen wir auf jeden Fall anfragen. Mhm. Jetzt kann es sein, also es ist ja überall People's Business, dass es irgendwo von den Menschen her nicht klappt, dass es nicht resoniert, man nicht gleich schwingt. Dann sagen wir aber auch, das machen wir nicht, ne? Es kann auch sein, dass Dinge an uns herangetragen werden, wo wir sagen, wir halten es nicht für realistisch, dass ein Projekt so zum Erfolg wird. Dann würden wir auch sagen, wir verzichten auf den Auftrag, ne? Oder einen Gegenvorschlag machen und versuchen, dann die verantwortlichen Manager zu überzeugen. Und ich glaube, das hat dann auch langfristig die Substanz, dass hoffentlich auch unsere Marke viele, viele Jahre weiter erfolgreich ist. Jetzt ist die nächste Generation am Start. Die übernächste ist schon geboren. Also Aurora ist klein, hört immer aufmerksam zu mit ihren 6 oder 7 Monaten, wenn wir Themen haben. Und das ist dann sozusagen die nächste Hoffnung.
Sehr schön. Aber nicht nur Hoffnung, sondern eine echte Strategie, die sich hier beweist und das schon seit vielen Jahren und auch in die Zukunft. Also erstmal dafür vielen, vielen Dank. Wir haben zum Schluss immer noch eine Frage, so ein ganz konkreter Rat, weil wir sagen, Strategie einfach machen und hier auch Marke vielleicht einfach machen und zwar in dieser Doppeldeutigkeit. Jetzt habe ich das als Familienunternehmer, Mittelständler, Manager hier gehört und sag so, okay, wir müssen was tun, wir müssen investieren. Was ist jetzt der erste konkrete, auch inhaltliche Schritt, den ich gehen sollte, mal abgesehen vom Anruf hier?
Also der konkrete Rat wäre, dass man aus meiner Perspektive, ne, und das kann jeder grob für sich machen. Also ich glaube, wenn man ein Instrumentarium hat, ist es immer besser, weil man dann eigentlich mehr relevante Insights herauszieht. Aber meine Empfehlung an Unternehmer wäre immer innen starten, weil you can't build a brand around an empty promise. Mhm. Und ich würde empfehlen, wirklich dezidiert zu analysieren, wo die Stärken der Marke liegen heute, welche unausgeschöpften Potenziale es gibt und was das dann für die Weiterentwicklung der Marke bedeutet. Es gibt noch Folgeschritte, aber das wäre der erste Schritt, der zumindest mal Transparenz schaffen würde, wo man steht. Und das ist eigentlich die Grundlage dafür, eine Marke wirksam weiterzuentwickeln.
Absolut. Und Ziele zu bauen. Ich sag ganz herzlich Dankeschön für die Einladung, für das schöne Gespräch. Ich hoffe, dass wir nicht nur in Sachen Strategie, sondern auch in Sachen Marke damit ein bisschen mehr Substanz wieder in die Welt da draußen tragen konnten. Und sage ganz herzlich Dankeschön.
Danke. Wir bedanken uns. Hat Spaß gemacht. Danke. Ja,
absolut. Danke. So, wieder eine Folge Hoffnung ist keine Strategie. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt was mitgenommen für eure tägliche strategische Arbeit. Damit wir das hier weiter so betreiben können und damit vielleicht auch noch mehr von unseren Geschichten, von unseren Strategiegeschichten und Impulsen erfahren, würden wir uns sehr über eine Bewertung von euch freuen. Und zwar für unseren Podcast direkt auf eurem Handy bei Apple Podcast. Super, könnt ihr 5 Sterne bewerten natürlich und auch kommentieren. Und das Ganze natürlich auch bei Spotify. Idealerweise, wir haben noch einen YouTube-Channel für alle, die uns noch nicht zuschauen. Den könnt ihr natürlich, Hoffnung ist keine Strategie, abonnieren und auch hier natürlich ein Gefällt mir dalassen. Und für alle User unserer Software, dem digitalen Strategy Frame, da würden wir uns ganz besonders freuen, wenn ihr euch die Zeit nehmt, unsere Software und die Arbeit mit dem Strategy Frame auf OMR Reviews einfach zu kommentieren und uns eure Meinung dazulassen. Von daher vielen, vielen Dank. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Hoffnung ist keine Strategie.